Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber am Wochenende. Stranger Things ist vorbei. Wir haben seitdem aber auch wieder über eine neue Stranger Things Serie gesprochen. Und zwar hatte ich mit Joanna über die animierte Stranger Things Serie gesprochen, die bei Netflix gestartet ist. Nun haben die Duffer-Brüder, die ja hinter Stranger Things stecken, ein neues Projekt am Start, allerdings nur als Produzenten. Und eigentlich ist es nicht Stranger Things. Aber wenn man so die Synopsis durchliest, erinnert es schon stark an Stranger Things. Die Rede ist von The Burrows, seit dem 21. Mai bei Netflix. Mein Name ist Jenny Ecke und ich habe hier jemanden im Call, der nicht nur Streamgestöber moderiert, sondern auch schon The Burrows geschaut hat. Max Wieser, hallo Max.
Hallo, erstmal noch ein Shoutout an die eigentlichen Schöpfer der Serie vielleicht, damit nicht die Duffer-Brüder hier den ganzen Credit kriegen. Das sind nämlich Jeffrey Addis und Will Matthews, das sind die beiden Serienschöpfer der Puppen-Fantasy-Serie, der dunkle Kristall-Ehre des Widerstands. Eine meiner Lieblings-Netflix-Serien, deswegen muss ich sie nochmal erwähnen. Das war auch eher der Grund, warum ich mich auf die Serie gefreut habe.
Weil die Duffer-Brüder haben ihren Namen darüber gesetzt. Das hilft ja meistens auch, um grünes Licht bei einem großen Streaming-Dienst zu bekommen. Aber es ist keine Stranger Things-Serie und trotzdem gibt es Parallelen. Max, was sind die Parallelen in der Story von The Burrows?
Da gibt es einige, aber vielleicht fange ich sonst erstmal mit der Handlung so ein bisschen an, worum es geht, und dann können wir nachher noch später genauer nochmal die Frage stellen, vielleicht ob's ein neues Stranger Things ist oder nicht. Also erstmal, was ist The Burrows überhaupt? The Burrows ist eine wunderschöne, in den 50er Jahren errichtete Seniorenwohnanlage, tief in der Wüste von New Mexico, in der Nähe von Albuquerque, für alle Breaking Bad Fans da draußen. Und das ist ein riesiges Resort und fast schon so eine eigene kleine Stadt, in der Rentner mit ihren Golfkarts durch die Straßen düsen und mit allerlei Aktivitäten ihren Lebensabend in vollen Zügen genießen können. Und die Hauptfigur dabei ist der frühere Ingenieur Sam Cooper. Der kann diesem Ort allerdings wenig abgewinnen und bezieht sein kleines Haus eigentlich nur widerwillig, da seine verstorbene Ehefrau sich hier schon vor vielen Jahren auf die Warteliste gesetzt hat und er seiner Familie oder seiner Tochter nicht so auf die Nerven gehen will. Und seit diesem tragischen Verlust von seiner Frau ist er so extrem verbittert, griesgrämig. Wird übrigens gespielt von Alfred Molina, und wenn er grantig ist, ist es einfach ganz, ganz toll sowieso zuzuschauen. Da können sich eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwie durch betreutes Wohnen irgendwie bevormundet zu werden und vorzugaukeln, dass alles gut sei. Dann trifft er aber auf seinen neuen Nachbarn Jack, ein Lebemann, gespielt von Bill Pullman, der ihn von den Vorzügen dieser Anlage überzeugen will und ihn so in diese kleine Nachbarschaft, das ist so ein Kühl-de-Sack, so ein Wendehammer, würde ich jetzt mal so auf Deutsch nennen, wo dann so mehrere Häuser stehen, wo Sam wohnt. Und da in diese Nachbarschaft soll er integriert werden. Und dazu zählen unter anderem auch das Ehepaar Art und Judy, dann der homosexuelle frühere Arzt Wally und die etwas verwegene frühere Musikmanagerin Renee. Und eines Nachts erschüttert dann aber ein tragischer Vorfall diese kleine Gemeinschaft. Und Sam sieht sich dann plötzlich mit so einer unvorstellbaren Frage konfrontiert. Treibt womöglich eine unheimliche Kreatur ihr Unwesen in den Burrows und raubt den Menschen, die hier leben, ihre kostbare Lebenszeit. Und von dort aus entfalten sich dann erstmal so drei große Handlungsstränge, die Senioren immer tiefer so in die Mysterien von diesen Burrows hineinziehen. Also einmal haben wir da so Judy und Art, die in so einer unerwarteten Ehekrise feststecken, sich dann voneinander distanzieren, und Art reist dann aus in die Wüste und sucht da so nach Erleuchtung und wird dann auch mit übernatürlichen Vorkommnissen konfrontiert. Renee hingegen, die beginnt so eine aufregende Liebelei mit einem attraktiven Sicherheitsmann aus den Burrows, der natürlich viel jünger ist als sie. Und die beiden untersuchen so eine Reihe von Diebstählen in The Burrows, weil überall Quarzkristalle verschwinden aus den Häusern. Sam.
Warum haben die so viele Quarzkristalle in den Häusern? Das wäre meine erste Frage. Ich habe ja keinen Quarzkristall in meiner Wohnung.
Vielleicht hast du die ganze Wohnung voller Quarzkristalle, wenn du irgendwann 75 bist. Weiß man nicht.
Ja, das kann noch kommen. Ich freue mich.
Genau. Und Sam, der schließt sich dann halt mit Wally zusammen, später auch mit Judy, um auf Monsterjagd zu gehen und zu erforschen, ob es wirklich da ein Monster gibt oder vielleicht sein Verstand ihm einen üblen Streich spielt, weil er auch plötzlich Visionen von seiner toten Frau immer hat. Genau, da sind also viele Mysterien, die geklärt werden müssen. Und das ist eigentlich kein Geheimnis, ist von der ersten Szene an klar. Ja, da gibt es irgendeine mysteriöse Kreatur in dieser Wohnanlage und die stehlt halt das, was Rentner nicht haben, Zeit.
Aber da sind wir ja schon bei den Stranger Things Parallelen. Man hat eine begrenzte Community, ein mögliches Monster, vielleicht das noch nicht so brutal agiert, weiß ich nicht, wie bei Stranger Things. Da geht es ja gleich den Kindern an den Kragen. Wie ist das hier? Ist das ähnlich düster?
Also es hat schon so ein paar gruselige Momente, aber es ist wesentlich familienfreundlicher. Also es ist jetzt keine Horrorserie. Ich finde, die Monster sind jetzt auch nicht wie die Demogorgons so extrem brutal. Aber das kann man dann ja für sich selbst herausfinden. Aber da gibt es schon einige Parallelen zu Stranger Things, was du eben schon genannt hattest. In Stranger Things düsen die Kinder mit Fahrrädern durch die Gegend. Hier sind es dann halt Golfkarts. Das ist auch witzig. Also Stranger Things ist ja sowieso auch so von 80er-Jahre-Kino inspiriert und hier halt auch. Und man merkt auch schon so die Spielberg-Vibes, halt allein schon durch dieses Wüstensetting hat das schon so ein bisschen was von unheimliche Begegnung der dritten Art, wenn da so diese Kreatur auch immer nur so in Schatten zu sehen ist am Anfang. Ich habe auch gelesen, der Film Cocoon soll eine Inspiration gewesen sein für die Serie, den habe ich aber leider nicht gesehen. Genau, aber das hat schon sehr viel so von so 80er-Jahre-Amblin-Filmen, so die Vibes, also diese ganzen Kinderabenteuer wie Goonies oder so, nur dass es halt hier Rentner sind. Und ich finde, das passt halt auch. Es ist auch so eine Gruppe Außenseiter, die sich zusammenschließt und das Schicksal in die eigene Hand nehmen muss. Und sonst sind das ja in so Abenteuerfilmen oft so, die Erwachsenen nehmen die Kinder nicht ernst, deswegen müssen die Kinder selber irgendwie agieren und irgendeine Bedrohung bekämpfen. Und hier sind es halt ältere Leute, die von jüngeren Erwachsenen überhaupt nicht ernst genommen sind, wenn sie erzählen, ich habe Monster gesehen, dann sagen sie, ja, du bist doch nur senil oder du bist nur tüdelig, bild dir nichts ein. Und deswegen müssen dann die Rentner selber aktiv werden.
Das klingt jetzt für mich, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast bei Netflix, wie in die Mystery-Variante von Man with a Plan. Heißt die so, mit Ted Danson im Altenheim?
Ach stimmt, ja, die habe ich schon wieder vergessen. A Man on the Inside, meinst du?
Man on the Inside, ja, sorry.
Ja, so ein bisschen. Also ist auch schon sehr humorvoll teilweise. Also ich finde sie sehr, sehr charmant. Gibt es dann in der ersten Folge so, wenn die ganzen Senioren sich, die Hauptfiguren sich erstmal kennenlernen oder beziehungsweise Sam lernt die anderen Figuren kennen an so einem Lagerfeuer und sie dann erstmal alle Gras rauchen und ihre OP-Narben vergleichen oder wenn die alten Leute über ihren Bodycount reden, weil Singles in der Seniorenwohnanlage natürlich heiß begehrt sind. Das ist schon manchmal ganz witzig und sehr charmant. Und auch so als Mystery-Serie, finde ich, funktioniert das auch sehr schön, weil es gibt so viele übernatürliche Elemente und Vorkommnisse, die da so aufgemacht werden, die sich dann so im Verlauf wie so ein Puzzle zusammensetzen und erklärt werden, aber halt nie so überkomplex. Also es ist jetzt eher Low-Effort-Mystery-Serie, würde ich sagen.
Ja, das spricht mich persönlich schon ganz gut an. Klingt auch für mich ein bisschen interessanter als Stranger Things, weil mich hat da schon immer ein bisschen gestört, dass ich immer mit so Spielberg-Kindern abhängen muss, die so als, ja, die sind ja wie ein Stellvertreter einer jüngeren zuschauenden Generation gewesen, die die 80er nicht selber miterlebt haben und dann die dann aber in Ghostbusters-Kostümen herumrennen und irgendwie so das, die Sehnsucht der Duffer-Brüder ausleben müssen, während hier hat man ja dann eine Generation, die eigentlich gar nicht in der Zeit groß geworden ist, die bei den vorbildhaften Filmen oder aus der die vorbildhaften Filme wie Cocoon oder die Spielberg-Filme, die du genannt hast, stammen. Das ist ja eigentlich ein Generationen-Clash, oder? Passt das dann trotzdem gut zusammen? Weil ich wüsste jetzt auch nicht viele 80er-Jahre-Filme mit Senioren als investigative Mystery-Erforscher.
Nee, tatsächlich kenne ich auch nicht. Also es ist halt mehr so IT nur mit alten Leuten.
Gab's da Figuren, wo du sofort einen Anschluss gefunden hast, so wie wenn man Stranger Things schaut, dann ist man ja sofort fasziniert von Eleven. Ne? Also die ist ja, glaube ich, einer der Main Selling Points auch der ersten Staffel gewesen, weil sie so eine faszinierende Figur ist. Ich habe jetzt bei deiner Story-Beschreibung nicht heraushören können, dass es da was Ähnliches gibt, aber vielleicht hilft hier ja auch der Cast, die vielleicht auch enorme Sympathiepunkte mitbringen und hochkarätig sind. Gab es da jemanden, der für dich herausgestochen ist?
Siehst du, da habe ich noch gar nicht den Cast so richtig erwähnt, habe nur zwei Leute genannt. Kann ich vielleicht auch noch mal kurz durchgehen. Aber schon, also Sam, beziehungsweise Alfred Molina, der führt schon so als Hauptcharakter erstmal in die Handlung, durch die Handlung. Ich finde ihn sehr sympathisch, wenn er grantig und biestig ist und verbittert. Das sind die Otto-Octavio-Parallelen, weil er hier ja auch Ingenieur war, der gerne bastelt. Nur hier repariert er gerne alte Fernseher und keine Tentakel, mechanischen Tentakel, die er sich anbringt. Genau, Renee fand ich sehr, sehr schön. Ich kann es nur sagen, so eine coole Socke ist sie. Die wird gespielt von Gina Davis. Und es gibt sogar eine Thelma und Louise-Hommage in der Serie mit einem Auto, das über eine Klippe fährt. Und Wally wird gespielt von Dennis O'Hare, unter anderem bekannt aus den American Horror Story Staffeln, hat er mitgespielt. Der war auch cool. Ich fand ihn nur so ein bisschen festgefahren, weil so seine ganze Charakterentwicklung und Motivation ist immer zurückbesonnen auf seine Erfahrungen in den späten 80ern und 90ern als Arzt während der AIDS-Krise und das ganze Trauma, was er erlebt hat, da steckt er mir ein bisschen zu sehr fest in diesem Trauma. Art wird gespielt von Clark Peters. War ganz witzig, weil ich gerade The Wire zu Ende geguckt habe und dann gedacht, ach, hat sich gar nicht verändert in den gefühlten 30 Jahren seit The Wire. Und hier spielt er halt so ein Hippie-Eso-Typ, der die ganze Zeit immer ein Joint im Mund hat. Genau, und seine Frau wird gespielt von Alfre Woodard. Die erste Rolle, die ich mit ihr in Verbindung bringe, ist Desperate Housewives. Da hatte sie auch mitgespielt. Unter anderem so eine ehemalige Journalistin ist sie hier. Ihre Rolle konnte ich tatsächlich nicht ganz so greifen, weil ich nie so wirklich gespürt habe, spielt sie jetzt manchmal bewusst schlecht oder nicht, weil sie so ein bisschen wie so die Betty White-Figur aus Golden Girls immer so ein bisschen dümmlich auftritt, obwohl sie es eigentlich nicht ist, konnte ich nicht so ganz. Und Bill Pullman fand ich natürlich auch cool, als sehr cooler Nachbar-Dude, so ein ehemaliger Wettermoderator. Aber mein Highlight ist schon Gina Davis.
Weil ich sie gerade in der Castliste sehe, wie groß ist die Rolle von Malcolm in the Middle, Mutter Jane Catchmaring?
Stimmt, ja, sie spielt die verstorbene Ehefrau von Alfred Molinas Figur, die aber natürlich immer, die ständig natürlich in so Flashbacks oder in Visionen auftaucht, wie so ein Geist, der ihn heimsucht.
Gab es jetzt abgesehen zum Beispiel von den Kritikpunkten, die du an der Rolle von Alfred Woodard hattest, gab es irgendwas, was dich gestört hat an der Serie? Wo du dir gewünscht hättest, es wäre in eine andere Richtung gegangen?
Nee, tatsächlich nicht. Also sie ist halt, ich finde, es ist jetzt keine riesen Blockbuster-Serie, wie zum Beispiel Stranger Things, aber sie tut nicht weh. Ich fand sie sehr, sehr charmant gelöst. Und was ich halt sehr, sehr schön finde, wovon sich andere Streaming-Serien unbedingt mal eine Scheibe abschneiden sollten, ist, dass sie auch recht abgeschlossen endet. Da hatte ich gesehen auch ein Interview mit den beiden Serienschöpfern, wo sie gesagt haben, das eine, was sie von Der dunkle Kristall bei Netflix gelernt haben, ist Ende niemals auf einem Cliffhanger. Und das scheint sie sehr traumatisiert zu haben, damals, dass ihre Serie abgesetzt wurde mit Cliffhanger. Deswegen ist hier schon sehr viel abgeschlossen. Also dieses ganze Mysterium im Zentrum der ersten Staffel, das ist so eine komplett in sich geschlossene Geschichte. Aber natürlich gibt es da noch so ein, zwei Fragen und so am Ende so ein, wird noch so ein Fenster geöffnet, dass es weiter, wie es weitergehen könnte. Und sie haben, glaube ich, auch einen Plan für 3 Staffeln. Wer weiß, ob das überhaupt zustande kommt. Aber die Serie sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre sie mega teuer.
Naja, die Stars sind bestimmt nicht billig, würde ich sagen.
Das stimmt.
8 Folgen sind's?
Genau, und die sind immer so um die 45 Minuten rum.
Genau, das wollte ich gerade fragen, weil es ja schon klingt wie ein bisschen Comedy auch. Und manchmal sind die ja dann kürzer. Also kann man es relativ fix wegbingen.
Ja.
Willst du eine zweite Staffel sehen?
Ja, gerne. Hätte ich nichts dagegen.
Okay.
Aber selbst wenn sie nicht kommt, bin ich auch nicht traurig, weil ich habe eigentlich schon viel bekommen von der ersten Staffel.
Für alle, die jetzt weder Stranger Things geschaut haben, noch bisher in The Boroughs reingeguckt haben, hast du noch Vergleichsserien oder Filme so vom Feeling oder dem Altersspektrum der Hauptfiguren?
Nee, fällt mir spontan nicht so viel ein, außer guckt einfach die ganzen Sci-Fi-Filme von Spielberg. Dann habt ihr auch so ein bisschen, wenn ihr die noch mehr von diesen Vibes haben wollt. Oder seine Serie Taken, ist ja auch so eine Alien-Serie von Spielberg.
Nein, schaut bitte nicht Taken. Davon rate ich ab, ich habe Taken gesehen.
Das habe ich auch nur genannt, weil ich weiß, dass du sie nicht magst.
Gut, weil alles andere hätte mich jetzt schockiert. Ja, Max, hast du noch was zu sagen zu The Burrows, außer nochmal Shoutout an Jeffrey Addis und Will Matthews und nicht die Duffer-Brüder?
Ganz genau. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.
Gut, The Burrows, 8 Folgen, streamt seit dem 21. Mai bei Netflix. Wie ihr gehört habt, gibt's von Max eine ganz klare Empfehlung. Vielen Dank, Max, dass du die Serie komplett gebinged hast, natürlich wieder im Vorfeld der Veröffentlichung. Und vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, und streamt was Schönes.